Ministerin hat einen solchen sogenannten Referentenentwurf vorgelegt, der also aus ihrem Ministerium kommt. Der sieht erstmal erfreulicherweise vor, dass tatsächlich auch die Bedarfssätze, also das, was man eben als Student oder Studentin kriegen kann nach dem BAföG, dass die angehoben werden. 2019 um 5%, 2020 um 2%. Und auch die Freibeträge, die sollen noch ein bisschen deutlicher erhöht werden. Und um da vielleicht gleich eine Bewertung anzuschließen, ist es erstmal gut, dass es erhöht wird, weil es seit 2016 nichts mehr passiert ist und davor auch eine 6-jährige Pause war. Aber das reicht überhaupt nicht aus, ne? Eine Erhöhung um erstmal 5% und dann weitere 2%, denn die Ausgangslage ist so, dass heute gerade mal noch 13% der Studierenden BAföG bekommen und die BAföG bekommen, im Durchschnitt 350 Euro. Und das ist einfach viel zu wenig und deswegen bräuchten wir eine deutlich kräftigere BAföG-Erhöhung. Mindestens 10% und dann müsste auch in dem Gesetz verankert werden, dass das künftig regelmäßig angepasst wird an die Preissteigerungen, dass man also nicht alle paar Jahre immer wieder verhandeln und feilschen muss, sondern dass es hier einen Automatismus gibt, so wie zum Beispiel auch bei den Diäten für die Bundestagsabgeordneten.
Jetzt haben Sie es ja eben schon angedeutet, es empfangen ja längst nicht alle Studierenden BAföG oder alle Menschen, von denen man denken könnte, dass sie darauf Anspruch haben könnten. Finden Sie, dass denn noch andere Maßnahmen getroffen werden müssten, außer dass der BAföG-Satz noch weiter erhöht wird?
Ja, auf jeden Fall. Weil die Folge ist, dass, wenn ich das vielleicht noch einschieben darf, dass wir heute keine gleichen Chancen haben beim Hochschulzugang und auch bei den Chancen, ein Studium abzuschließen. Also die Chancen für Kinder aus Familien ohne akademischen Hintergrund, die sind deutlich geringer, ein Studium aufzunehmen, als wenn die Eltern Akademikerinnen oder Akademiker sind. Und deswegen brauchen wir in der Tat eine wirksame BAföG-Reform. Das ist das eine, wo dann es nicht nur übrigens um eine Erhöhung des BAföG geht, sondern wo es auch die Frage endlich auf den Tisch kommen muss, warum muss man eigentlich das BAföG zurückzahlen nach dem Studium? Das ist ja heute zur Hälfte als Darlehen gewährt. Es gibt keine Sozialleistung, die man nur als Darlehen kriegt. Und das BAföG ist eine Sozialleistung, deswegen sollte das ein Zuschuss werden. Und zum anderen aber müssen auch die Hochschulen selbst Unterstützungsstrukturen aufbauen für die Studierenden, also für eine bessere Betreuung sorgen. Wenn Studierende mit Familien oder ohne Abitur oder mit Migrationshintergrund an eine Hochschule kommen, dann brauchen die da Orientierung, eine bessere Betreuung und deswegen brauchen wir bessere Betreuungsrelationen zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Heute kommen auf eine Professur 60 Studierende an den Hochschulen und das ist ein viel zu schlechtes Betreuungsverhältnis. Deswegen brauchen wir hier mehr Lehrende, die Studierenden besser unterstützen können.
Welche konkreten Forderungen stellen Sie, damit es zu einer ernstzunehmenden Reform des BAföG überhaupt kommen kann?
Also, wie gesagt, zwei Punkte hatte ich schon genannt. Wir brauchen eine kräftige Erhöhung, mindestens 10% und eine automatische Anpassung der Zukunft. Zweitens, der Darlehensanteil, der muss aus unserer Sicht gestrichen werden, in Zuschuss umgewandelt werden, damit man nicht nach dem Studium erstmal vor einem Schuldenberg steht. Und ein weiterer Punkt ist die Altersgrenze. Für das BAföG gibt es eine Altersgrenze von 30 Jahren. Das ist aus unserer Sicht nicht zeitgemäß. In einer Zeit, wo alle vom lebenslangen Lernen reden, müsste die auf jeden Fall gestrichen werden. Und ein ganz wichtiges Thema, wir als GW setzen uns auch perspektivisch dafür ein, dass das BAföG elternunabhängig wird. Also schrittweise so ausgestaltet wird, dass alle Studierenden unabhängig von ihren Eltern ein Studium finanzieren können, ein Studienhonorar gewissermaßen bekommen, ein Stipendium. Und das wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass die jungen Leute auch unabhängig vom Einfluss ihrer Eltern sich für ein Studium oder auch für ein bestimmtes Studienfach entscheiden können.
Man könnte ja argumentieren, dass es sich bei der Studierendenzeit um eine Übergangszeit handelt, die im Idealfall nicht länger als ein paar Jahre dauert. Und außerdem ist es ja gesellschaftlich durchaus gewünscht oder wird zumindest als völlig selbstverständlich aufgefasst, dass Studierende neben dem Studium arbeiten. Wie stehen Sie dazu?
Also tatsächlich ist es so, dass Studierende heute in aller Regel neben dem Studium arbeiten. Nach der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks sind es mittlerweile 3/4 der Studierenden, die neben des Studiums arbeiten. Nicht nur in den Semesterferien, wie das vielleicht schon immer mal üblich war, sondern durchgängig, auch während der Vorlesungszeit. Und aus meiner Sicht ist es natürlich gut, wenn Studierende arbeiten können, zum Beispiel auch als studentische Beschäftigte Einblicke in Forschung und Lehre gewinnen oder wenn sie sich was Besonderes gönnen möchten, eine Urlaubsreise, dann auch arbeiten gehen. Aber eigentlich sollte das System der Studienfinanzierung so ausgestaltet sein, dass man sich auf sein Studium konzentrieren kann und trotzdem seinen Lebensunterhalt hat. Genauso wie Auszubildende, die eine Berufsausbildung machen, eine Ausbildungsvergütung bekommen, sollte es für Studierende selbstverständlich sein, dass sie für ihren Lebensunterhalt Geld bekommen. Und Jobben, ja, wird immer möglich sein, aber es kann kein Zwang sein, das ganze Jahr über Jobben gehen zu müssen, weil dieses gefährdet natürlich dann auch den Studienerfolg. Gerade im Bologna-Zeitalter, Bachelor, Master, wo die Stundenpläne voll sind, da kann man es sich nicht erlauben, dann in größerem Umfang jobben zu müssen. Das gefährdet den Studienabschluss und darum muss das BAföG bedarfsdeckend ausgestaltet sein, dass man vom BAföG auch leben kann.
Gibt es denn eventuell Länder, auch in Europa vielleicht, von denen die deutsche Regierung was lernen könnte, was staatliche Unterstützung von Studierenden angeht?
Ja, man kann da nach Nordeuropa zum Beispiel blicken, unser Nachbarland im Norden, Dänemark. Das ist ein Land, das hat tatsächlich das, was ich gerade als Vision der GEW noch beschrieben habe, so eine Art Studienhonorar. Also alle Studierenden, die einen Studienplatz bekommen haben, die bekommen eine Grundsicherung vom Staat, ein Studienhonorar, ein Studiengeld, also eine Art Stipendium, unabhängig vom Elterneinkommen. Das muss auch nicht zurückbezahlt werden. Natürlich nicht unbegrenzt, sondern eben für die Dauer eines Studiums. Das bekommen auch EU-Ausländer, wenn man also nach Deutschland, nach Dänemark geht, müssen die gleich behandelt werden. Das ist natürlich eine Sache, die auch Geld kostet. Aber es zeigt auch, wenn eine Regierung der Meinung ist, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen ein Studium aufnehmen. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir auch immer mehr hochqualifizierte Fachkräfte brauchen. Wenn also eine Regierung davon ausgeht, dann muss sie eben auch die entsprechende Finanzierung sicherstellen. Und das ist ein Beispiel, wo ich immer gerne hinverweise, nach Dänemark.